den Herrn Jesus um seinen Segen für heute Abend, dass er uns begegnet in seinem Wort. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns das Vorrecht gibst, hier dein Wort zu studieren, zu lernen aus deinem Wort. Und Heiliger Geist, du möchtest zu uns reden durch das, was über Jesus hier jetzt geschrieben worden ist im Neuen Testament. Dass wir verstehen, dass unsere Herzen berührt werden, dass wir angesprochen werden. Du möchtest uns begegnen in deiner großen Liebe und uns den Heiligen Geist schenken, damit wir dein Wort verstehen. Wir verstehen die Bibel nicht durch Logik und Verstand allein, durch Lesen. Nein, wir brauchen die Salbung des Heiligen Geistes. Und die Salbung ist, die uns lehrt, die uns deutlich macht, die uns erklärt die Geheimnisse der Wahrheit. Segne all die Geschwister, die da sind, und segne die irgendwo im Internet mit uns studieren. Und ich danke dir, Herr, für alle lieben Studenten weltweit, die jetzt an diesen Lektionen hier teilnehmen. Preis und Dank sei dir, Herr Jesus. Amen. Amen. Ich darf zuerst mal vorneweg als Dankeschön an Gott sagen, wir haben über 1500 Studenten. Das, was wir hier studieren, was wir hier lernen, lernen über 1500 Leute weltweit. Und das ist nicht mal sicher. Also das ist mal sicher, dass so viele Teilnehmer habe ich. Aber manche Pastoren nehmen das und lehren das in ihren Gemeinden. Und da hat man keinen Überblick mehr. Und dann wird das Material gleichzeitig ohne mein Dazutun in Tamilensprache übersetzt in Indien. Da ist jemand, der das in Indien verbreitet unter den Tamilen. Und irgendjemand in Afrika, Uganda, macht es übersetzt für so eine Stammessprache, so für sich auch, und lehrt das auch weiter. Also es wird weitergelehrt, ohne dass wir hier Großes machen müssen. Oder ein Bruder aus Brasilien schrieb mir, Bibelschullehrer, er hat etwa 1000 Studenten, und die verwenden das Material auch in ihrer Bibelschule als Material so durch die Bibel, und er findet es ganz toll, übersichtlich und systematisch, und er fragt mich, ob er das als sein Lehrmaterial verwenden darf. Also ich habe kein Problem. Also wenn man einmal ausgearbeitet hat, das lassen wir laufen einfach und wirken, und ich freue mich, dass das Wort Gottes läuft und arbeitet. So, wenn wir mal unsere ganzen Notizen liegen lassen, vergessen mal ein Stück weit. Ich möchte über den Dienst Jesu sprechen. Wir haben jetzt die ganzen 4 Evangelien durchgenommen, einschließlich die Apostelgeschichte, wie Jesus weiterwirkte auch durch die Apostel. Wir haben so einen schönen, wunderbaren Gang gehabt jetzt durch die Apostelgeschichte. Diejenigen, die alles jetzt komplett gemacht haben, manche sind noch nicht so weit, ist auch kein Problem. Du hast 3 Jahre Zeit oder 4 Jahre Zeit. Also musst nicht alles heute alles machen. Also wir können uns Zeit lassen. Ich möchte nur eine Bibelstelle aus dem Johannesevangelium heute nehmen, als Einstieg und Einleitung, Johannes 21, 25. Da heißt es, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnten die Bücher es nicht fassen. Also der Herr hat in 3 Jahren so kompakt gewirkt und so kompakt gearbeitet, dass so viel passiert, so viel geschehen, dass die Bücher nicht fassen können. Und eigentlich auch heute noch immer noch. Wie viele Lieder wurden geschrieben? Wie viele Kirchen wurden gebaut im Namen Gottes oder im Namen Jesu? Wie viele Predigten wurden gehalten? Ist ja unfassbar. Der Einfluss Jesu, in 3 Jahren hat er gewirkt, und dann braucht man 300 Jahre, bis das überhaupt so richtig verarbeitet und verdaut werden kann. Wo Jesus immer auftrat und predigte, da wurden Leute geheilt, wurden Leute gespeist, wurden den Leuten geholfen. Dämonen sind manchmal sogar mit großem Geschrei ausgefahren. Stell dir mal vor, das passiert heute, würde heute passieren. Würden manche Pfarrer in Ohnmacht fallen und so weiter, wenn heute plötzlich Tote auferstehen, da würde die Beerdigung gestört. Praktisch der Leichenzug wird unterbrochen und er holt da das Mädchen oder den Jungen aus dem Sarg. Also das war so in den Tagen Jesu. Tote standen auf, überall herrschte große Freude. Nur die Frommen. Und wenn du jetzt die Evangelien studiert hast, auch jetzt einschließlich Johannes, der ist der härteste. Nur die Frommen haben sich aufgeregt. Die haben die Welt nicht mehr verstanden und hatten Probleme mit Jesus. Also heutzutage, auch wenn du hinguckst, mit dem wahren, lebendigen Jesus haben nur die Frommen Probleme. Die religiösen Menschen, die wollen ihn beseitigen, die wollen ihn kreuzigen oder steinigen und so weiter. Die sind die größten Widersacher Jesu. Und die machen Jesus auch das Leben am schwersten. Die Frommen. Jesus begann seinen Dienst, Johannes Evangelium, mit der Verwandlung Wasser in Wein auf einer Hochzeit. Der hat Leuten aus der Verlegenheit geholfen. Und das ist so die Botschaft, der rote Faden. Er kam und diente und hat wohlgetan, Menschen geholfen, Menschen glücklich gemacht. Das ist eigentlich die Botschaft des Evangeliums. Wir haben jetzt die Evangelien betrachtet und ich möchte das abrunden und einfach sagen, das Evangelium ist eine gute Nachricht. Er zog umher, hat da Gutes. Er lehrte nicht nur, sondern er wirkte auch. Der Herr Jesus hat nicht nur gepredigt, sondern immer, entweder hat er ein Wunder vorher getan und dann gepredigt oder zuerst gepredigt und dann ein Wunder getan. Das war Jesus. Er hat immer etwas geschehen lassen. Schon allein seine Gegenwart war wirksam und hatte eine große Wirkung. Er hatte Brote vermehrt, sättigte die Menschen. Jesus war nicht wirklichkeitsfremd. Wenn du die Evangelien durchgehst, Jesus war nicht wirklichkeitsfremd. Er war lebensnah, praktisch und so weiter. Er war nicht so abstrakt und nur theoretisch. Nein, er war sehr praktisch. Er war sehr praktisch. Lest mal diese Evangelien und ich bin also erstaunt, wenn ich so durch die Evangelien gehe. Markus, Matthäus und Lukas, die sind so menschlich, so logisch, so einleuchtend. Nur die Frommen haben da große Probleme. Obwohl er selber oft hungrig und müde war und erschöpft war, hat er trotzdem den Menschen gedient, weil er so viel Mitleid. Gerade im Johannesevangelium sehen wir das. Die Liebe zu den Menschen, die hat ihn so getrieben, einfach auch das Letzte zu geben, obwohl er auch Mensch war und auch erschöpft war und so weiter und schlafen wollte. Er war nicht so barsch und so roh wie die anderen, wie die Pharisäer, was? Oder selbst wie die Jünger. Die Mütter wollen die Kinder segnen lassen. Und die sagen, komm, der Heiland will schlafen jetzt, bitte stört nicht. Du siehst also, sogar die Leute, die für Ordnung zuständig waren, der Herr Jesus hat gesagt, lass die Kinder kommen, denn solche ist das Reich Gottes. Der hat sich sogar mit Kindern abgegeben. Er wies niemand ab. Niemand, mit jedem hat er gesprochen, sogar selbst wenn er schlafen wollte, nachts kommt Nikodemus und will mit Jesus reden. Er nimmt sich Zeit für ihn. Vor allem, wir sehen auch im Johannesevangelium so viel Einzelgespräche. Individuell mit jedem Menschen. Er sah in jedem Menschen das Ebenbild Gottes. Und er ist dabei, die Schöpfung Gottes zu vollenden, denn die war nicht vollkommen, ist bis heute noch nicht vollkommen, die Schöpfung Gottes. Ich bin gekommen, die Werke meines Vaters zu tun, spricht er. Die gefallene Schöpfung aufzurichten, wiederherzustellen und Wiederherstellung, das war so eines der Werke Jesu. Vor allem die Kranken zu heilen. Denn war Krankheit ist nicht in der Schöpfungsordnung Gottes gewesen. Das werden wir nachher später bei den anderen, in den anderen Büchern, vor allem auch in Sprüche und so weiter sehen. Krankheit ist nicht in der Schöpfungsordnung. Das ist ein Einbruch. Krankheit ist ein Einbruch und er heilte alle Kranke. Krankheit war die Störung der Schöpfungsordnung. Der Wille Gottes wurde hier irgendwo durcheinander gebracht. Es gehört nicht zum Plan Gottes. Krankheit ist nicht vorgesehen gewesen. Und Jesus kam, die Werke Satans zu zerstören, beziehungsweise die Werke Gottes herzustellen. Wäre Krankheit der Wille Gottes gewesen, hätte keine Kranken geheilt. Im Gegenteil, hätte die Kranken noch krank sein lassen und gesegnet. Seid krank, seid gesegnet, ihr Lieben. Und nein, er hat sie nicht krank gelassen. Er hat sie aufgerichtet. Krankenheilung war für Jesus ein Muss. Und es wäre Sünde gewesen, wenn er nicht geheilt hätte. Wäre Krankenheilung für ihn Sünde gewesen, hätte er einen großen Bogen um die Kranken gemacht und hat nur die Gesunden gesucht und er sagt, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, ich bin für die Kranken gekommen, für die Armen, die Müden und Beladenen und Mühseligen. Er hat die Kranken geheilt, ganz besonders die Aussätzigen, die Schlimmsten. Er hat sich immer die Schlimmsten vorgenommen. Er hat Sünde vergeben, die Ursache für die Krankheit, die Folge der Sünde war immer Krankheit, Not und Elend hat das beseitigt und die Spuren der Sünde verwischt. Und dann sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also, dass ich mit Sünde gar nicht groß abgegeben, die Sünde ausgeklammert, ausgeschaltet. Hat die Menschen frei gemacht, damit sie zu Gott kommen können. Er sprach immer viel vom Vater. Über 100 Mal im Johannesevangelium spricht Jesus vom Vater. Über 100 Mal vom Vater, immer mein Vater. Gott war für Jesus kein Fremder, immer mein Vater. Er war kein Unbekannter, nicht so wie bei Juden der Richter oder eine Bedrohung, wo die Leute Angst hatten, zu Gott zu kommen und sich nicht trauten, in die Gegenwart Gottes zu schicken. Wenn die Juden nur nebenbei, wenn der hohe Priester zu Gott ging, einmal im Jahr, hat man einen Strick angebunden am Rockzipfel des hohen Priesters, falls er nicht in Ordnung ist, falls er eine Sünde hat, falls er fremdes Feuer opfert und dann tot umfällt, damit man ihn wieder rausziehen kann. Sonst muss man wieder ein Jahr warten, bis man reinkommt und so weiter. Und die Leiche ist inzwischen wieder dann verwest. Also das war Gott für die Juden damals, aber für Jesus war Gott ein Erbarmer, ein mitfühlender Gott, ein menschenfreundlicher Gott, einer, der die Menschen sucht, der den Menschen nachgeht, der sich um die Menschen kümmert. Im Johannesevangelium sehen wir den Vater, den guten Hirten, der für die Menschen sorgt, um die Menschen bekümmert ist. Für ihn war Gott kein Sittenwächter, sondern einer, der die Menschen liebt. Ihm wurde unterstellt, er lästert Gott. Also wenn du die Evangelien liest, und ich fasse es jetzt nur ganz kurz zusammen, diese Evangelien, was wir dort gelernt haben. Also, du hast Gott gelästert, nur weil er gesagt hat, Gott kümmert sich um die Menschen. Oder gesagt hat, Leute, durch den Heiligen Geist sagen wir, aber lieber Vater, Daddy oder wie auch immer. Er hat nur Gutes getan, Liebe geübt und dafür ist er bestraft worden und gekreuzigt. Nur für das Gute. Ist es heute nicht auch manchmal so? Und dabei haben die Juden damals dem Teufel Bärendienste erwiesen. Aber der Dienst Jesu, wo er hinkam, Leute scharten sich um ihn. Und die Leute wurden neidisch, die Frommen wurden neidisch, weil die ihm nachlaufen, ihn fragen. Bei ihm, die sitzen bei Jesus zu Füßen, und da kann 3 Tage predigen und das ist nicht so lang für sie. Bei denen, wenn du in der Kirche gehst heutzutage, 20 Minuten, wann sagt er Amen? Aber bei Jesus sitzen sie 3 Tage, da knurrt der Magen schon und er predigt immer noch. Und die Leute sind da, sind begeistert von Jesus, hören gerne sein Wort, weil die was davon abbekommen. Der Dienst Jesu explodierte, egal wo er hinkam. Die Sache Jesu ging sogar nach seinem Tod weiter, und zwar erst richtig los nach dem Tod. Also das Gute, die Liebe, das Licht, das Leben siegt, das darf uns auch sehr trostreich sein. Die gute Sache überlebt, egal was passiert. Das ist das ewige Gesetz Gottes. Da konnten auch die Juden nicht daran hindern oder den Segen Gottes auch aufhalten. Jesus ist immer doch derselbe. Er zog umher, hat Gutes getan, trieb die Dämonen aus, reinigt die Leute von ihrer Vergangenheit, dir sind deine Sünden vergeben, räumt im Unterbewusstsein der Menschen auf, die Seele, das Gefühl. Da fühlen sich die Menschen plötzlich verstanden, angenommen. Er treibt die Dämonen aus, dieses negative Denken in den Leuten. In Lukas Kapitel 10, Vers 17, die Apostel machen das Gleiche. Herr, auch die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Du siehst also, die Sache Jesu geht einfach weiter, unaufhaltsam. Und wenn ich dann an die Geschichte in Markus 5 denke, von dem Gardarener, der Haus in den Gräbern, keiner wird mit ihm fertig, aber der Herr, wo Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Die Dämonen zerstören die Menschen, fressen ihn von innen auf. Und Jesus kommt und bricht die Macht Satans. Die Dämonen haben Menschen gefangen, kurz gehalten, unterdrückt und so weiter. Und der Herr hat wohlgetan, er zog umher, hat wohlgetan. Das ist in den Evangelien die Geschichte, die große Geschichte. Da, wo Menschen blockiert wurden, hat er sie freigesetzt. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. In Bruchteil von Sekunden sind die Wunder passiert. Der Herr Jesus hat nicht lange rumgedoktert. Jetzt probier mal das und jetzt vielleicht mal mit diesem Medikament. Nein, er lehrte die Leute, die Angst aufzugeben. Ganz besonders so im Johannesevangelium Kapitel 14. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Er hat den Menschen die Angst genommen. Er hat den Menschen gesagt, Gott versteht euch. Ihr habt eine Wohnung bei Gott bald. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. In Bruchteilen von Sekunden sind die Leute plötzlich normal geworden, so wie dieser Besessene. So hast du wieder anständig angezogen. Also wenn der Herr wirkt, sind die Leute normal. Und zwar ganz schnell. So, die sind wie umgewandelt, wie verzaubert. Das ist die Kraft Gottes. Also wenn sie richtig Gott begreifen, dann fallen die Fesseln von selbst ab. Das Elend hört auf, sie sind in einen neuen Zustand versetzt. Der Dienst Jesu war, den Menschen die Augen zu öffnen und die Ohren für Gott zu öffnen. Das war der Dienst Gottes. Und das will auch die Bibelschule hier bei uns, dass wir einfach Gott erkennen. Nüchtern, sachlich, menschlich, praktisch, lebensnah. Nicht so abstrakt, sondern hier auf dieser Welt. Dein Reich komme. hier mitten unter uns, hier auf dieser Erde. Viele Leute glauben nur Lügen und das kann tödlich sein sogar. Wenn Menschen Lügen glauben, sich mit Lügen einlassen. Und weißt du, man kann so leicht abdriften. Wenn ich daran denke, die Juden haben mal so wunderbar angefangen. Sie haben das Gesetz bekommen von Gott unter Moses und so weiter. Aber so Stück für Stück, jedes Mal mehr und mehr, driften sie ab. Wenn wir nachher beim Alten Testament sind, dann, ja, die haben keine Bibel mehr. Die lesen im Gottesdienst nicht mal mehr aus der Bibel. Und dann heißt es bei Esra, und sie waren so froh und sie weinten vor Freude. Sie haben das Gesetzbuch irgendwo entdeckt in der Rumpelkammer. Du musst vorstellen, und das sind schon 600-700 Jahre, nachdem der Tempel gebaut worden ist. Keine Bibel mehr im Tempel, lesen nicht mehr die Bibel. Und wie soll da Gott wirken, wie soll sich offenbaren? Also man driftet ab, wenn man das Wort Gottes nicht liest. Wer seine Bibel nicht kennt, hat jemand mal gesagt, er kennt Gott nicht. Der Dienst Jesu war, den Menschen ihre Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie wiedergeboren werden können. Ganz einfach, aus Wasser und Geist, Johannes 3. Einfach richtig glauben, Gott vertrauen, hab Glauben an mich und hab Glauben an Gott. Wir sehen auch in den Evangelien jetzt und ganz besonders beim Johannes. Johannes ist ein ganz, ganz netter Mann. Mir gefällt er. Er beschreibt die Seele des Herrn Jesus, sein Innenleben, aber nicht nur. Jesus ist Herr über die Naturkräfte. Weil er Gott diente, diente ihm auch die ganze Schöpfung, Wind und Wetter. Wenn du Gott dienst, kannst du rechnen, dass dir das Feuer dient, das Wasser dient, das Licht dient, das Leben dient, sogar der Hund und die Katze dienen. Und das Gemüse dient, das dient alles zu deinem Besten. Weißt du, die Schöpfung dient dem, der Gott dient. Die gesamte Schöpfung. Jesus hatte eine außerordentliche Kraft, aber das war das ist keine Sensation. Er war mit Gott verbunden. Das Gleiche kannst du, kann ich haben. Der Herr wirkte auch durch die Apostel, durch mitfolgende Zeichen. Und die Dinge veränderten sich, wo sie auch hinkamen, wo Jesus hinkam, wurden Dinge verändert. In Apostelgeschichte 10, 38 haben wir gelesen, er war von Gott gesandt, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft erfüllt. Und er ist umhergezogen und Gutes getan und heilte alle, die geheilt werden wollten natürlich. Er heilte sie alle und hat sie befreit, die vom Satan unterdrückt waren, denn Gott war mit ihm. Wenn Gott mit uns ist, passiert das Gleiche, was bei Jesus passierte. Das Problem ist nur, ist Gott mit uns? Alle wichtigen Wunder Jesu fanden in der Öffentlichkeit statt. Jetzt gehe ich auf den Johannes über. In der Öffentlichkeit statt. Leute konnten kritisieren, konnten schreiben, konnten machen, was sie wollten. Fanden in der Öffentlichkeit statt, auf den Straßen, in den Städten, sogar viele in Jerusalem selbst, sogar vor dem Volk, sogar vor den Kritikern, er heilte, ich denke nur an den Blindgeborenen, und in den Augen der Professoren und Lehrer von damals, die sogar eine hohe Stellung hatten wie Nikodemus. Der Nikodemus kommt nachts zu Jesus und sagt, Meister, wir wissen, du bist von Gott, du musst von Gott sein, denn wer tut solche Wunder, die du tust? Also du siehst, also sogar die Gebildeten, die schriftgelehrten Pharisäer und Priester und Mitglieder des Hohen Rates haben gesehen, das muss mit Gott sein, aber geglaubt haben sie es nicht. Nicht alle gaben die Wunder zu, dass es von Gott waren, aber die haben dann kritisiert und im Talmud, das auch in der Zeit entstanden ist wie das Neue Testament, so im gleichen Zeitraum, das jüdische Lehrbuch. Und die geben, im Talmud geben sie zu, dass Jesus Wunder wirkte, aber der war ein Zauberer. Der hat magische Kräfte verwendet. Also das geben sie zu. Also die können nicht sagen, er hat keine Wunder gewirkt. Er hat die Leute einfach verzaubert. Weißt du, wenn du nicht glauben willst, dann schiebst du das alles dem Teufel zu. Der Teufel macht das. Oder der Teufel hat es gemacht. Und die haben sogar Gerichtsverhandlungen gehabt über die Heilungen manchmal. Ich denke nur, die Heilung des Blinden, der 38 Jahre krank war und blind war und so weiter, da haben sie Gerichtsverhandlungen gemacht und untersucht. Und wir können nichts sagen, dass der Mann gesund geworden ist. Und dann haben sie den gefragt, die Eltern gefragt, alle befragt, kennt ihr den Mann? Wer kennt ihn noch? Und die mussten zugeben, der ist geheilt worden. Und dann ganz schlimm, als es dann vor den Toren Jerusalems passierte, als die Heilung von Lazarus war, Johannes 11, Vers 47. Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dieser Mensch wirkt viele Zeichen. Die Juden selber fragen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Der wirkt so viele Zeichen. Und eine der wichtigsten Aufgaben Jesu war, die Menschen den Menschen Gott nahe zu bringen. Und ganz besonders, und das werdet ihr dann jetzt in eure Testfragen auch wiederfinden, als Frage, was war der Dienst und die Aufgabe Jesu? Jesu Dienst und Jesu Auftrag war, uns zu erlösen, Nummer eins, aber uns vorzubereiten als Menschen auf den Empfang des Heiligen Geistes. Jesus lebte nicht für sich, er lebte zur Vorbereitung für das Kommen des Heiligen Geistes. Er sagt, ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen Tröster sendet, einen besseren Tröster als ich oder einen besseren Wirker als ich und so weiter. Das war die ganze Vorbereitung. Und Pfingsten war die Erhörung dann des Gebetes Jesu. Da kam der andere. So, das ist so mein Rundblick oder so über die Evangelien, was da alles passiert. Warum war Jesus hier? Er war, um Menschen zu erlösen und Menschen vorzubereiten auf den Empfang des Heiligen Geistes. Warum bist du hier? Du bist auch hier, aus dem Wort Gottes zu lernen und den Heiligen Geist zu empfangen. Dass du nach Hause gehst und sagst, der Herr hat zu mir gesprochen. Und der Geist gibt meinem Geist Zeugnis. Nicht das, was ich hier erzähle, sondern dass der Geist Gottes dich auch über die Bibel aufklärt. Die Bibel wurde nicht in Lateinisch, Griechisch, Römisch oder in Lateinisch gegeben. Die Bibel wurde uns im Heiligen Geist gegeben und die Bibel können wir auch nur im Heiligen Geist verstehen. Ohne den Heiligen Geist brauchen wir nicht an die Bibel rangehen. Dann lesen wir etwas, aber wir verstehen es nicht. So, du kannst jetzt dein Johannesevangelium, wenn du dabei hast, mitnehmen. Sonst horcht mir einfach zu. Ich will das einfach nur so ein bisschen durchgehen, was mir wichtig ist, was ich euch erwähnen möchte. Ihr müsst es nachher in aller Ruhe durchlesen. Und am liebsten würde ich euch so empfehlen, lies jeden Tag ein Blatt. Das sind 28 Blätter, das sind 28 Tage, was ihr durchlesen dürft. Und ich würde persönlich dann das als meine Andacht machen. Irgendetwas muss ich lesen, ob ich jetzt ein Kalenderblättchen lese oder so, dann würde ich das lesen, durchlesen, verinnerlichen, mir meine Fragen hinschreiben und immer die angegebenen Bibelstellen. Es ist so wichtig, dass du die angegebenen Bibelstellen nachliest, denn ich kann nicht alles erklären. Die Bibel erklärt sich selbst. Die Bibel legt sich selbst aus. Deshalb ist es so wichtig, dass du dann die angegebenen Bibelstellen auch nachschlägst. Lieber weniger nachlesen, nicht nur einfach zu überfliegen, sondern intensiver lesen. Intensiver lesen meine ich auch, dass du dann vor allem die Bibelstellen nachliest, denn die sprechen für sich selbst. Aber ganz kurz zum Johannes. Ich lasse es mal offen, aber das Neue Testament enthält eigentlich 5 Schriften, die dem Johannes zugeschrieben werden, das sind das Evangelium, seine Briefe und auch die Offenbarung, werden dem Johannes zugeschrieben. Der Johannes war in der Nähe Jesu. Er muss ein ganz junger Knabe gewesen sein, als er Jesus begegnete. Also war gar nicht so alt, denn er lag an der Brust Jesu und hat den Puls Jesu gehört und gespürt. Aber das läuft auch in das Evangelium rüber. Er beschreibt die Seele Jesu. Das, was Jesus so gefühlt hat. Was die anderen gar nicht gemerkt haben, hat er das beschrieben. Und also jetzt, der Verfasser, der also am innigsten mit Jesus verbunden war, der war sogar am Kreuz dabei, dass Jesus sagte, das ist deine Mutter. Der war befreundet wahrscheinlich auch mit dem hohen Priester irgendwie, denn er war im Hof des hohen Priesters, wobei er wurde vorgelassen. Also man kannte ihn dort, er ging dort ein und aus. Und er war dort, der Petrus natürlich war ein Fremder, ein Ausländer. Und dass die Magd sagt, ja, du warst auch mit ihm. Eigentlich war nichts Böses, was sie da gesagt hat, das Mädchen. Aber der gehörte nicht so zu den Insider. Also Johannes muss ein sehr starker Insider sein. War natürlich auch mit Jesus verwandt, indirekt. Die Donnersöhne, die Söhne des Zebedeus. Und das war so Neffen, Nichten oder so, wie man das so nehmen möchte. Das ist der Johannes. Sein Evangelium ist anders und sehr später geschrieben. Der Tempel ist schon zerstört. Das Judentum hat Christus abgelehnt, schon intensiv öffentlich, sich distanziert, wollten nicht mit Christus nichts zu tun haben. Der Bruch Judentum und Christentum hat stattgefunden. Das merken wir natürlich nicht groß. Aber wenn du intensiv das Evangelium des Johannes liest, du merkst also sehr stark, also antijüdisch. Also Judentum, ich meine nicht Israel und Volk Gottes, sondern die Juden, die Jesus ablehnen, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen. Also sehr stark, also diese Tendenz ist da, der Bruch ist da, der Tempel ist zerstört. Und jetzt versucht Johannes auf diese Art und Weise die Antwort zu geben. Denn wenn du auf die Seite 1 unten guckst, das Evangelium beginnt mit dem Abbrechen des Tempels, der Störung des Tempels und so weiter. Und da ist die Zeit, wo das Evangelium abgefasst wurde. Für die Juden war das ein Schock, dass der Tempel zerstört wurde. Das Zentralheiligtum, Zentrum der Gottesverehrung. Der alte Bund wurde abgelöst und jetzt beginnt der neue Bund. Der Leib Jesu wird jetzt, die Gemeinde Jesu wird gebaut und die ist jetzt schon eigentlich überall schon entstanden. Paulus hat gedient, denn der Johannes schrieb sein Evangelium so, ja, gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Der Verfasser des Evangeliums hatte einen sehr vertrauten Umgang mit Jesus. Das lesen wir in Johannes 21. Er hatte also Jesus lieb und Jesus hatte ihn lieb. Das ist der Jünger, den Jesus lieb hatte, betonte noch extra dazu. Natürlich erwähnt er seinen Namen nicht, aber alle wissen das, was für ein Schelm der war. Der Jünger, den der Herr lieb hatte. Und so weiter. Er ist sehr vertraut mit Jesus. Dann wir gehen weiter auf Seite 2. Wir sehen, wie er zu Tische liegt. Er hat alles mit Augen gesehen, er war überall dabei. Und es ist auch erstaunlich, er ist sehr authentisch, denn er war mit auf dem Berg der Verklärung. Petrus, Johannes und so weiter. Die zwei gingen auch später, Johannes und Petrus, in den Tempel. Also das war, eigentlich passen sie nicht zusammen. Und doch vom Heiligen Geist passen sie sehr schön zusammen, wenn Gott einen verbindet. Er hatte alles gesehen und beschreibt in 1. Johannes 1, Vers 1 bis 3, was sie gehört, gesehen und mit ihren Händen betastet haben. Sein Bruder war der Jakobus, der sehr kurz gestorben, sehr früh gestorben, enthauptet wurde. Johannes eigentlich heißt, das heißen die Donnersöhne, also das waren schon Draufgänger, aber ja, der Herr hat sie umgewandelt. Und das ist erstaunlich, dass aus einem Donnersohn ein lieber Jünger Jesu geworden ist. Ein ganz lieber Jünger Jesu. Und deshalb auch das Wunder der Verwandlung, Wasserverwandlung. Also wir sehen also sehr viel Hintergrundgedanken, was ihn selber betroffen. Er umschreibt es in den Bildern, in den Beispielen, in den Ereignissen, bringt ja eigentlich seine Biografie drunter. Er schreibt nicht, ich bin Johannes. Nein, er schreibt diese Verwandlung aus diesem Temperament von dynamischen, draufgängerischen, unbändigen Element Donnersöhne. Aus Wasser wird Wein. Da beginnt das große Wunder. Aus Wasser wird Wein. So, Johannes war also bestens geeignet, für das Herzensanliegen seines Herrn weiterzugeben, den Charakter Jesu. Und deshalb wurde wahrscheinlich in Ephesus, wo er wirkte, zuletzt von den Gemeinden in Kleinasien gedrängt, von den Ältesten, bitte schreib doch alles auf, was da wirklich passiert ist. Aus deiner Sicht. Und jeder Evangelist beschreibt, das ist ein Evangelium aus seiner Sicht. Wenn vier Leute durch einen Acker gehen, der eine sieht den wunderbaren Himmel, die wunderbare Umgebung, hier könnte man ein Haus bauen, sieht alles so wunderbar aus. Der andere sagt, Mensch, das ist so ein fruchtbarer Boden, hier wächst, der sieht gar nicht die Umgebung, das interessiert ihn auch gar nicht. Und der nächste, der sieht wieder ganz was anderes. So jeder beschreibt aus seiner Sicht, was ihm so als Schwerpunkt vorschwebt. So wird das Evangelium auch von den verschiedenen Seiten beschrieben. Die Botschaft des Johannes in seinem Evangelium ist eigentlich die Grundlage des Glaubens. Deshalb geben wir gerne Neubekehrten, Jungbekehrten das Johannesevangelium mit auf den Weg. Eigentlich ist Markus auch sehr gut. Knapp und kurz, aber das Johannesevangelium, das kann man den Neubekehrten ganz schnell in die Hand drücken. Johannes verwendet gerade etwa 700 Worte in seinem Evangelium, 700 verschiedene Worte. Verwendet nicht so komplizierte Sprache, keine Fremdwörter und so weiter. Es war so, jedes Kind kann es verstehen. Einfach und doch sehr prägnant. Johannes, für ihn ist ganz wichtig, es geht nicht ohne Glauben. Jesus kann man ohne Glauben nicht anerkennen und erleben. Man muss glauben, dass er von Gott gesandt war. Das Zeugnis muss man annehmen. Wenn man das nicht glauben kann, kannst du nicht Jesus akzeptieren. Also für ihn ist eigentlich die Voraussetzung, du musst glauben, dass er von Gott gesandt ist, musst das Zeugnis annehmen, das, was die erzählen, weil ja, und er spricht immer sehr viel vom Zeugnis und Zeugen geben und bezeugen und bekennen. Der beginnt auch eigentlich sein Evangelium mit dem Zeugnis des Johannes des Täufers. Damit beginnt es sein Evangelium. Und dann lässt er einige Zeugen aufmarschieren, die Zeugnis von Jesus ablegen, ganz besonders Kapitel 1. Dann die Samariterin, die gibt Zeugnis so, wir haben, eigentlich, der Herr Jesus hat nicht viel gesagt. Bring noch deinen Mann. und ich habe keinen Mann. Und dann, das ist der Mann, ein Prophet, der hat mir alles gesagt. Du siehst also, Jesus kommt nur in, oder sie kommt mit, nur mit Jesus in Berührung und schon, er hat mir alles gesagt. Das ist, wie Gott Menschen verändert. Der hat mir alles gesagt. Dann weitere Zeugen, Petrus, Kapitel 6 im Johannesevangelium, die Volksmenge in Jerusalem, der Blindgeborene, die Martha. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und dann erlebt sie die Auferstehung. Der Thomas und das Bekenntnis, Glaubensbekenntnis auf Seite 3 des Thomas bildet den eindrucksvollsten Höhepunkt der gesamten Offenbarungsgeschichte. Ich kann nur glauben, was ich sehe. Und Jesus sagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und er sagt, ich glaube erst, wenn ich, dass er auferstanden ist, wenn ich meine Finger in seine Wunden lege. Und dann auch wieder ganz kurzer Prozess. Plötzlich geht er auf seine Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Mehr kann er nicht mehr sagen. Mehr muss er auch nicht mehr sagen. Das ist also, wie man zum Glauben kommt. Einfach eine Berührung des Herrn. Johannes hat keine Bedenken, auch Zeugnisse gegen Jesus in seine Darstellung aufzunehmen, auf verschiedene Art und Weise. Also die, was die Leute gegen ihn sagen. Das ist Evangelium. Evangelium ist nicht eine einseitige Sache. Nur wir, nur das Gute. Nein, er lässt auch das Negative gelten, was die Leute sagen, was die Pharisäer sagen, was die Schriftgelehrten sagen. Herr, hörst du nicht, was sie sagen? Und er erlaubt, Johannes nimmt es sogar auch die Kritik in seine Schriften auf. Also er ist da sehr großzügig. Und dann redet er sehr viel von Zeichen und lässt sich dabei leiten in seinen Zeichen. Die Zeichen spielen eine zentrale Rolle in seinem Evangelium, ganz besonders. Die Zeichen sollen zum Glauben führen. Das sind so wie Wegmarkierungen. So Zeichen auf dem Weg zum Leben, damit ihr glaubt und dabei bleibt. Das ist der Zweck des Evangeliums, Johannes 20, Vers 30. Damit, er hat noch viele andere Zeichen getan vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Aber diese sind geschrieben hier, und das reicht vollkommen aus. Diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch ihn den Glauben an seinen Namen habt. Auf Seite 3. Damit ihr dabei bleibt. Damit ihr versteht, also verinnerlicht das alles. Die Herrlichkeit, die wir gesehen haben, solltet ihr auch sehen und miterleben. Der Glaube der Leser soll wachsen in seinem Namen, sollen sie gefestigt werden, begründet werden. Auf Seite 4, ich gehe weiter. Dann dieses Zeugnis im jüdischen Gericht. Jesus ruft hier auch Gott als Zeugen an. Also Jesus wurde bezeugt von allen Seiten. Er ist der Sohn Gottes, die Zeichen sprachen für sich selbst. Mehr Zeichen konnten sie nicht bekommen. Und dann, als sie doch noch im Drängen, in einem anderen Evangelium, gibt ein Zeichen und dann sagte, diesem Volk wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jonas. Ist natürlich eine prophetische Aussage. Und dann sagt Jesus, meine Lehre ist nicht von mir, sondern der mich gesandt hat. Ich rede nicht von mir selber. Dann gibt es so viele andere Zeugnisse aus dem Alten Testament, die er damit verwendet. Für Johannes sind die Zeichen so die Botschaft, die zentrale Botschaft seines Evangeliums, Seite 5. Mit diesen Zeichen beginnt sein Dienst, das war das erste Zeichen, das er tat. Damit beginnt eine neue Heilsordnung. Auch dieses Abweisen der Maria, das ist eine prophetische Handlung. Jude, ich habe mit dir nichts mehr zu tun. Mutter, ich habe mit deiner Religion nichts mehr zu tun. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, da passiert noch was. Kommt was anderes. Also das ist ein Einbruch, eine neue Heilsordnung beginnt. Denn hier beginnt Jesus jetzt was Neues zu tun. Und deshalb weist er die Mutter ganz bewusst zurück. Nicht, dass er die Mutter hasste, seine Familie hasste. Nein, er sagt, Mutter, Weib, ich habe mit dir nichts zu schaffen, nichts mehr. Ich fange hier was Neues an. Und diese Geschichte muss also richtig verstanden werden, nicht das Wunder. Weißt, wir müssen verstehen, warum so schöne, nette biblische Geschichten in der Bibel drin stehen. Leute lesen, erbauen sich wunderbar, aber da ist eine Botschaft dahinter. Eine Heilsbotschaft. Und die Heilsbotschaft ist, das Judentum ist abgehakt. Ich habe mit dir nichts zu schaffen jetzt. Dann hört, was er euch sagt, das tut. Es beginnt eine neue Zeit, ein neuer Bund. Das Alte ist vorbei. Aber natürlich, die lesen wunderbar, aus Wasser ist Wein gemacht, Halleluja, was der Heiland alles kann. Aber das ist nicht alles. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Wir müssen auch die Zeichen und Wunder sehen. Wir haben nicht so viel Zeichen. Weißt du, was nötig ist zu verstehen, um die Heilsordnung Gottes zu verstehen? Eine neue Zeit bricht an. Der Herr Jesus hat bestimmt auch noch viele andere Sachen verwandelt. Aber das ist nicht wichtig. Hier Judentum abgeschrieben. Und wenn du die Evangelien liest, dann wirst du es merken. Deshalb ist es verrückt, wenn Leute sagen, wir müssen wieder zurück zum Judentum. Nein, wir müssen zurück zu Gott, zu Jesus, zu der neuen Heilsordnung, zum neuen Bund. Wir werden auch später nachher sehen, wie das geht. Wir brauchen das Alte Testament, um das Neue zu verstehen. Deshalb nimmt Jesus wie Laubhüttenfest, er nimmt alle Feste des Alten Testamentes und sagt, und hier ist jemand, der ist größer als der Tempel. Und hier, ich bin das Licht der Welt, nicht mehr der Leuchter. Ich bin das Brot des Lebens, nicht mehr die Schaubrote. Ich bin der Hirte, nicht mehr die Priester und Leviten und so weiter. Jetzt beginnt eine neue Zeit. Und Jesus nahm das Alte Testament, deshalb habe ich mit dem Neuen Testament angefangen. Ich habe ganz bewusst mit der Apostelgeschichte angefangen, damit es ein bisschen leichter ist, einfacher ist. Und dann merken wir, was Gott hier alles macht. Wie Gott wirkt. Speisung der 5000, dann knüpft er an die Geschichte des alten Volkes Israel, wie Moses in der Wüste, da die Leute 40 Jahre speisen, so macht es Jesus mit einem Schlag, 5000 Leute. Die Heilung des Blindgeborenen, Jesus ist das Licht der Welt. Jesus kam, um Moses und das Gesetz zu erfüllen. Deshalb war da, aber wir werden das Alte Testament betrachten, aber wir müssen zuerst mal das Neue betrachtet haben und wir werden merken, er ist die Erfüllung des Alten Testaments. Er ist all das, was das Volk Israel gehabt hat, das war nur Vorbereitung auf den Messias, auf den Erlöser. Alles hat darauf hingewirkt, bloß die haben das nicht kapiert, die lieben Leute. Dann das Laubhüttenfest, das war noch bevor der Tempel zerstört wurde gefeiert. Und natürlich, Jesus kam in dieser Zeit 30, 40 Jahre vorher, bevor der Tempel zerstört wurde. Er sagt, ich bin das Licht, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Dann macht er einige Selbstaussagen, ich bin das Leben, die Auferstehung, der Weg, die Wahrheit. Wie ein roter Faden zieht sich das Wort, das ewige Wort durch das Evangelium. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Der Herr kam zu den Seinen und er musste zu den Seinen kommen. Der Herr Jesus konnte nicht zu den Germanen oder Schweizern oder Amerikanern kommen oder Engländern kommen. Nein, er konnte nur zu Israel kommen, weil der Boden vorbereitet war vom Gesetz her, von der Offenbarung her, von der Erkenntnis. So ein paar weitere Auffälligkeiten im Johannesevangelium, noch viele andere Zeichen hatte. Weißt du, da kommen sehr viele, ja, steht nicht, ich habe vielleicht noch 17, 18 verschiedene andere Evangelien zu Hause, apokryphische Evangelien, die gibt es auch. Und die kursierten. Und es gibt so viel, deshalb die Bücher können nicht fassen, aber das, was wir wissen sollten, das haben wir es. Uns reichen die 4 Evangelien. Stell dir mal vor, du müsstest noch 17 andere Evangelien lesen. Du wirst mit den 4 nicht fertig. Wir haben genug Licht und genug Offenbarung. Wir brauchen nicht mehr Licht und nicht mehr Offenbarung. Das, was du wissen musst, um in den Himmel zu kommen, ist uns hier aufgezeichnet worden. Also noch die Auffälligkeiten. Er ist ganz nah bei Jesus, dieser Johannes, Augenzeuge. Er ist ein bisschen Mystiker. Und wir müssen es auch festhalten, bis 1100 nach Christus, Mystik und Dogmatik gehörte zum Christentum. Paulus war so ein Mystiker auch. Der konnte sagen, ich war entrückt bis im dritten Himmel und sah unaussprechliche Dinge. Und er war gleichzeitig Dogmatiker. Es steht geschrieben. Und wir bleiben dabei, was geschrieben steht. Aber er konnte entrückt sein. Und Johannes ist auch so ein Mystiker. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wo waren denn die? Die waren auch entrückt. Auf dem Berg der Verklärung. Deshalb, und auch heutzutage, weißt du, wir können nicht nur Charismatiker sein und in der Mystik uns da austoben und so weiter und sagen, oh Halleluja, Halleluja, wir brauchen das Wort nicht. Nur noch Loben und Anbetung und Lob und Dank und so weiter, das reicht uns aus. Nein, wir müssen auch das Wort haben, wir müssen auch Baptisten sein. Einfach im Wort gegründet, es steht geschrieben und es bleibt geschrieben. Also wir brauchen beide Seiten, dieses Ausgewogene. Und es liegt mir sehr am Herzen, wenn wir unsere Bibelarbeit machen, ausgewogenes Christentum. Nicht ausflippen und nicht unterkühlt bleiben. und im Kühlschrank so ausbalanciert, so dazwischen, das ist am besten. Das Evangelium des Johannes ist von den Christen damals gewünscht worden, dass es auch schreibt. Ja, und schreib du doch auch mal von deiner Sicht, wie du das siehst. Und jetzt, so 50, 60 Jahre nach Christus, wie ist weitergegangen? Und er beschreibt dann auf seine Sicht, wie er vom Herrn empfängt. Und die Bibel wurde von Männern und von Menschen geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Getrieben vom Heiligen Geist. Da ist nichts reingekommen, was nicht reingehört. Und da ist nichts weggelassen worden, was nicht weggelassen worden. Ich will nur sagen, wie Gott manchmal so die Bibel schreiben lässt. Paulus hat das Wort geschrieben, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Weißt du, Paulus ist Choleriker. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Dann sagt der Heilige Geist, Bruder, was hast du denn da für Mist geschrieben? Ich vermag alles. Das ist doch Blödsinn, was du da schreibst. Aber Herr, du weißt ja, Papier oder Leder, Pergament ist sehr teuer. Was soll ich machen? Ausradieren? Nein, Wort Gottes wird nicht ausradiert. Was steht, das steht. Aber was mache ich denn? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Oder er hat wahrscheinlich nur geschrieben, ich vermag alles. Und dann sagt der Herr, mach ein Komma, durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und so ist die Bibel entstanden, Leute. Ganz praktisch. Zuerst einmal haben die niedergeschrieben und dann hat der Heilige Geist korrigiert. Die Korrektur hat der Heilige Geist gelesen. Und niemand anders. Und dann ist es so geblieben. Und dann ist es so bewährt. Und so weiter. Lass uns mal so überfliegen, was der Inhalt des Johannesevangeliums ist. Das Schlüsselwort ist Gottes Sohn. Wir haben ja den Diener Gottes, den Knecht Gottes, den Arbeiter Gottes. Und hier Jesus, der Sohn Gottes. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. In 1. Johannes 1, Jesus ist der Gottessohn, Logos, der Mensch gewordene Gott. Dann in Johannes Kapitel 2 bis 12, wir sehen Jesus vor der Welt als Gottessohn. Er steht als Gottessohn vor der Welt. Er stellt sich hier als der gute Hirte, Brot des Lebens, Licht der Welt, König und so weiter. Also Gottes Sohn vor der Welt. Dann Kapitel 13 bis Kapitel 17. Jesus, der Gottessohn vor seinen Jüngern, wäscht die Füße. Und mit der Fußwaschung beginnt eine große Belehrung. Jesus tut etwas, wäscht die Füße. Und dann predigt er ihnen, während er die Füße wäscht. Und gibt ihnen seine Herrlichkeit. Die Fußwaschung. Die meisten Leute kapieren nicht, was Fußwaschung ist. Hier dient Gott den Jüngern. Und Jesus sagt zu Petrus, wenn ich dir deine Füße nicht wasche, hast keinen Teil an mir. Gott muss uns dienen. Das ist eine wesentliche Botschaft. Dann Jesus, der Sohn Gottes, in seinen Leiden, Gethsemane, beim Kaiphas, am Kreuz, auf Golgatha. Und dann er als der Sohn Gottes, der den Tod überwunden hat, als der Auferstandene, wurde dann den Menschen begegnet und Wunder wirkt sogar. Jesus wirkt sogar Wunder nach seiner Auferstehung. Der große Fischfang ist eines dieser Wunder. Nach der Auferstehung ist Jesus immer noch am Wunder wirken. Nicht nur durch die Hände der Apostel, dass das Brot da liegt, wie das Brot geröstet schon auf den Tisch kam. Das ist alles Wunder, was da passierte. Er ist der Sohn Gottes, der Wunderwirkende. Auf Seite 9 bin ich. So etwas Verschiedenes noch im Johannesevangelium. Ich überfliege es nur. Ich werde das nachher selbst, wenn ich die Bibel lese und studiert. Aber nur ein paar Sachen, die nur ausschließlich im Johannes uns begegnet. Nikodemus, du findest das andere nicht woanders. So, dazu sein eigene Sicht. Deshalb, wir werden bereichert. Je mehr Leute du hörst, desto bereicher ist dein Leben. Also wenn du nur den Markus liest, also das ist nur einseitig. Da hörst du, was der Petrus gedacht hat und erlebt hat und wie es dem Petrus gegangen ist. Aber dann hier die Samariterin hat nur diese Unterredungen, dann Pilatus und die Belehrung des Petrus, die Heilung. Petrus hat den Herrn dreimal verleugnet und der Herr heilt durch seine Frage dreimal die Wunde, die entstanden ist. Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich sogar lieber? Du siehst also, so passiert die innere Heilung, indem der Herr unsere Sünden nimmt und über unsere Sünden redet und dann mit uns spricht. Dann die Wunder Jesu, Wandlung auf dem Wasser oder die Verwandlung des Wassers, Heilung des königlichen Beamten, des Sohnes des königlichen Beamtes und so weiter. Das sind die Wunder, die er getan hat. Dann, was er so sonst gesagt hat. Noch ein paar besondere Merkmale. Johannes' Evangelium ist das Evangelium der Liebe. Sein Evangelium ist ein Evangelium der Liebe. Es beginnt mit einer Liebeserklärung, Kapitel 3, und schließt mit der Frage, liebst du mich? Also es beginnt mit Liebe und hört mit Liebe auf. Und dann so sehr, das hat keiner der Evangelisten gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren geht. Das Evangelium der Innigkeit ist es, das Johannes-Evangelium. Während andere Evangelien uns fortwährend Jesus von einer Menge umringt zeigen und so weiter, widmet Johannes ganze Kapitel für Privatgespräche mit den Jüngern, mit den einzelnen Menschen, wo Jesus sich mitteilt. Also nicht nur die Menge umringt ihn, die Menschen und so weiter. Der spricht sogar mit den Feinden, mit Pilatus, mit Kaiphas, mit seinen Jüngern, seinen engsten Vertrauten. Es ist das Evangelium der Einfachheit. Es ist keine Fachausdrücke. So einfach, dass ein Kind verstehen kann. Deshalb, wenn du jemand empfehlen möchtest, wo soll er die Bibel anfangen zu lesen, sag ihm im Johannes-Evangelium. Und dann kannst du auch sagen, Markus-Evangelium ist auch gut. Wenn du nicht so viel Zeit hast, so weiter liest dann Markus. Aber wenn du es richtig verstehen willst, Johannes-Evangelium. Das ist am einfachsten. Empfehle den Leuten, das Johannes-Evangelium zu lesen. Es ist über die Gottheit Jesu, das Evangelium von der Gottheit Christi, der Sohn Gottes. Und wenn einer den Sohn Gottes mal begriffen hat, hat er alles begriffen. Dann, Johannes hat so ein paar Vorlieben, war ja sehr gebildet anscheinend trotzdem, auch wenn er noch so jung war. Aber hat sich einfach gehalten. Weißt, manchmal sind die gebildeten Leute sehr einfach, nur die Dummen. Die versuchen klug zu reden und zu protzen, was sie alles für Fremdausdrücke können und wie sie beredet sind. Je gebildeter ein Mensch ist, desto einfacher versucht es, seine Botschaft rüberzubringen. Er spricht vom Vater, vom Glauben. 98 Mal spricht er vom Glauben, der Johannes, in seinem Evangelium. Immer wieder vom Glauben, hab Glauben an Gott, vom Erkennen, von Lieben, von Zeugnis und Zeugnis geben. So, jetzt schauen wir ein paar Kapitel so ein bisschen, wir gehen mal durch. Am schwersten und am meisten, am imposantesten sind eigentlich die ersten Verse im Johannes-Evangelium. Da kannst du, ich bin hier hängen geblieben, ich habe rumgemacht, weil da steckt so viel drin, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das ist gewaltig. So unerschöpflich. Es wohnte unter uns. Der Leib Jesu. Weißt du, das ist unfassbar. Das Wort war Fleisch und wohnte uns. Das ist eigentlich schon das Thema. Dann Jesus spricht vom Licht, vom Leben, wie er wirkt. Und ganz interessant ist auch im Johannesevangelium, dass Engel ihm begegnen, dass Jesus Engel dienen, dass Engel auftreten, am Grab die Engel sitzen. Wer rollt uns diesen Stein weg? Immer wieder kommen Engel, nicht in der Weihnachtsgeschichte, nicht am Anfang seines Lebens, sondern Engel treten im Leben Jesu, im Johannesevangelium, am Schluss seines Lebens. Interessant. Also in Lukas und Matthäus, da stehen Engel am Anfang des Lebens Jesu und im Johannesevangelium stehen die Engel am Ende des Lebens Jesu. Das ist das Typische. Sehr markant. Engel, die wirken und so weiter. Dann, ich habe ein paar Gedanken noch über Engel euch hier noch hingeschrieben, damit ihr nachdenkt und euch selbst ein Bild über die Engel machen könnt. Die Funktion der Engel, was machen die Engel alles? Die singen nicht nur den ganzen Tag Halleluja, sondern die sind Boten ausgesandt, um uns Heiligen zu dienen, uns heimzutragen, wenn wir sterben und so weiter. Dazu sind die Engel. Dann sein Dienst in dieser Welt. Jesus vor dem, als Sohn Gottes vor der Welt, als erstes gleich Kana, dann das Gespräch mit Nikodemus und Kapitel 4. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird nicht mehr dürsten, die Samariterin. Jesus muss nach Samaria gehen, aus verschiedenen Gründen, weil die ihn umbringen wollen. Also der Hass gegen Jesus ist nicht erst am Ende seines Lebens, weil er den Lazarus auferweckt gewesen, sondern es ist ein System im Judentum. Der Hass gegen Jesus, die wollten ihn von Anfang an weghaben. Selbst wurde er noch gar nichts Großes getan. Jesus muss deshalb hier nach Samarien gehen, weil er sich zurückziehen muss, weil die bedroht sind, die wollen ihn steinigen und so weiter. Und er geht dahin, wo er am sichersten ist, bei den Samaritern, ihnen tut niemand was dort. Und er macht eine Unterscheidung zwischen, oder durchbricht diesen Fluch Samariter und Juden, denn die Samariter waren auch ein Teil des auserwählten Volkes Gottes. Das waren nur Mischlinge. Auch der Mischling gehört zum Reich Gottes. Auch die, die irgendwie nicht so ganz korrekt sind, und ich gehe ganz kurz auf die Samariter ein. Die Samariter, die haben nur die 5 Bücher Moses gehabt. Und die waren nicht da, so wie die Juden, dass sie so gesetzlich, dogmatisch waren. Die haben gesagt, uns reicht die 5 Bücher Moses. Was da drin steht, das ist vollkommen ausreichend. Ist natürlich die Frage, was reicht uns aus? Müssen wir auch so super fromm werden? Jesus ignoriert die böswillige Verachtung der Samariter durch die Juden, geht trotzdem hin. Also von Samariter kauft man nichts, nimmt man nichts an, aber der Herr geht trotzdem dorthin. Es ist vielleicht auffällig, dass Jesus öfters in Kana war, weil der Nathanael von dort her kam und ist nur 6 Kilometer weg von Nazareth, seiner Heimatstadt. Vielleicht hat er dort auch ein bisschen gearbeitet gehabt, mal als in den jüngeren Jahren. Ist er nicht weit weg. Kana ist ja gar nicht so weit weg. Dort war er, Kapitel 4 wieder. Dort hat er den Sohn eines Beamten geheilt. Dann Kapitel 5 bis 7, der erste große Widerstand gegen die Offenbarung. Er tut nur Gutes und die Leute hassen ihn, lehnen ihn ab. Vor allem, weil er am Sabbat heilt, weil er am Sabbat den Sabbat nicht so heiligt, wie die Juden es gerne hätten. Seite 14 bin ich jetzt gerade. Weißt du, mit dem Sabbat. Die Juden haben Sabbat nicht gehalten. Jahrhundertelang den Sabbat nicht gehalten. Deshalb kamen sie in Gefangenschaft nach Babylon. Und dann haben sie gemerkt, wegen die 70 Jahre, weil sie Sabbate nicht gehalten haben. Und jetzt kommen sie aus Babylon zurück. Und jetzt ist es ein Extrem. Und meistens, wenn die Leute etwas mal aufgegeben haben und mal verloren haben oder dafür bestraft worden sind, neigen sie zum Extrem. Und dann das Extrem Sabbat. Wir müssen unser Sabbat halten. Wir müssen Sabbat. Gott hat den Feiertag gegeben zum Heiligen. Der Mensch soll ruhen. Gott hat Feste gegeben. Ist alles in Ordnung. Aber dann ein Dogma draus zu machen. Weißt du, du kannst keine Kerze mehr anzünden. Das ist auch Arbeit. Und in Israel machen die Leute, gerade die gesetzlichen orthodoxen Juden, ja, die gehen die Küche, dass es per Lichtstrahl automatisch das Mikrowellenherd angeht, damit sie wenigstens was Warmes essen können. Weißt du, so bigottisch. Gott sagt, wir sollen nicht so fromm sein. Wir sollen lieben. Liebe ist das Größte. Und deshalb, Jesus handelt am Sabbat. Und warum Jesus auch am Sabbat besonders heilt, weil bei uns steht das, oder in unserer Bibel oder in jüdischer Bibel steht, und Gott ruhte am 7. Tag. Aber eigentlich hat Gott nie geruht, weil die Schöpfung noch nicht fertig war. Da war der Einbruch, der Sündenfall. Die Arbeit Gottes musste weitergehen. Die war noch nicht vollendet. Und erst durch Jesus und durch den Heiligen Geist kommt es zur Vollendung des Sabbats. Der Sabbat ist noch nicht vollendet, Leute. Erst wenn die Erlösten heimgehen, ist der Sabbat erst vollendet. Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden, noch eine Sabbatruhe. Also wenn Adventisten oder welche Leute auch immer kommen und sagen, ihr müsst Sabbat halten, wir müssen einfach gestehen, der Sabbat ist noch nicht fertig. Gott kann noch nicht ruhen, selbst wenn er will. Da gibt es noch so viel Elend, noch so viel Not in dieser Welt, noch so viel Chaos, noch so viel Durcheinander. Wir müssen wirken. Jesus sagt, ich habe bis hierher gewirkt und der Vater wirkt weiter. Ich bin noch nicht fertig. So, und das hat die Juden geärgert, dass er am Sabbat gewirkt hat. Immer dann, wo die dachten, Gott hat jetzt Ruhe, Pause. Interessant ist auch, wie Jesus das Abendmahl einführt, und wahrscheinlich ist das so eine Einführung, Kapitel 6 in Johannes, von Vers 1 bis 15, die Brotvermehrung, Einstieg und Einführung zum Abendmahl. Wer mein Brot, mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, das ist ja furchtbar für einen jüdischen Menschen, was er da sagt. Sich selbst als Nahrung hinzugeben. Und eigentlich steht ja verboten, du sollst kein Blut trinken. Beim Noah, ein altes Gesetz. Und hier sagt er, wer nicht mein Fleisch isst, also Menschenfleisch ist ja verboten gewesen im Gesetz. Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat keinen Teil an mir. Praktisch, das ist Kannibale. Das ist ja eklig. Aber der Herr nimmt sich selbst und sagt, ihr müsst mich essen, mein Fleisch und mein Blut trinken. So, aber du musst es auch verstehen. Fleisch ist nicht gleichbedeutend hier mein Körper. Es ist geistlich zu verstehen. Natürlich, wenn du buchstäblich nimmst, kommst du in große Schwierigkeiten. Deshalb ist auch so wichtig, dass wir die Bibel im Geist verstehen und nicht im Buchstaben. Im Geist verstehen. Schau mal vor, jetzt gehst du hin und sagst, wo kann ich Jesus anbeißen? Es geht nicht. Auch im Brot ist nicht Jesus. Gewiss, wir nehmen das als ein Symbol und vergegenwärtigen uns im Geist. Und wenn Katholiken sagen jetzt, in diesem Brot ist Jesus drin. Gewiss, er ist drin, aber im Geist, aber nicht in Wirklichkeit. Deshalb versuchen sie auch die Hostie im Schrank irgendwo ganz hoch oben zu bewahren und einzuschließen. Das ist alles Humbug. Tut mir leid, aber es ist so. Es ist im Geist. Und Jesus versucht auch alle Feste und alles, was passiert im Alt-Israel mit Laubhüttenfest und so weiter, er versucht das zu vergeistigen und umzusetzen, dass es uns einleuchtet in unseren Geist, in unseren Gedanken. Auch deshalb, hier als der Kapitel 7 auf dem Laubhüttenfest ist, war eines der großen Wallfahrtfeste der Juden. Das ist ein schönes Fest eigentlich. Da bauen die Väter zu Hause so eine Hütte. Und dann manche gläubige, orthodoxe Juden, die schlafen sogar die ganze Zeit während des Festes, auch in diesen Hütten, so im Wohnzimmer, dass die Hütte aus Blätter, Palmblätter und so weiter, da spielen sie ja Religion, Laubhüttenfest, damit man den Kindern erklärt, jüdische Menschen versuchen von Anfang an das Heil seinen Kindern weiterzugeben, zu erklären. Deshalb, die Christen lehren ihre Kinder nicht. Die lehren die Kinder durch Spielen. Die spielen Laubhütten. Die kriechen rein, der Vater kriecht rein. Oder wenn ich dran denke an Sauerteig, dann kriechen sie auf alle vier und suchen jeden Krümel. Und die Mutter versteckt den Krümel irgendwo. Wo ist der Krümel vom Sauerteig? So, das von Reinigung und so weiter, dass man auf den Knien alles sucht. Du lernst viel mehr durch Spielen. Auch wenn wir hier Bibelstudium machen, fang an, spielerisch an die Sache ranzugehen. Nicht mit dem tierischen Ernst, spielerisch. Einfach, das ist meine Andacht jetzt und so weiter. Und du kannst spielerisch erklären und dann fragt der Junge oder das Mädchen, Papa, warum machen wir das so? Ja, unsere Vorfahren in ganz langer Zeit, die sind da durchs Rote Meer gezogen. Wir wohnten in Hütten, wir hatten keine bleibende Stadt. Und wir, das ist alles symbolisch. Und dann kannst du eine ganz tolle Predigt drauf machen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir suchen unser Vater Abraham. Der wohnt in Zelten. Man musste jede Woche mal woanders umziehen als Nomade und Beduine. Und dann gibt Jesus immer dann dabei so seine Selbstoffenbarung. Er zeigt immer wieder mehr und mehr ein Stück von sich selbst. Dann, wenn ich weitergehe, bei der Ehebrecherin, eine Antwort von Jesus, mit einem einzigen Satz macht er alle die ganze Anklage zunichte. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Puh, das ist wie eine Bombe. Das ist wie eine Bombe. Schlägt ein. Und da hat niemand mehr was zu sagen. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wandelt nicht in der Finsternis, er ist das Licht. Immer wieder die Selbstoffenbarung. Dann ist die Frage, Kapitel 8, auf Seite 16. Wer und was sind die wahren Kinder Abrahams? Wer sind die Nachkommen Abrahams? Die Geschichte mit der Ehebrecherin ist eine andere Geschichte, auch wiederum natürlich eine Spielerei. Natürlich brauchst du Licht und Offenbarung, dass du das erkennst und begreifst, was es ist. Weißt du, wir sind Söhne Gottes, wir sind Kinder des Allerhöchsten und so weiter. Wir. Aber eigentlich vom Propheten her, wenn ich die Propheten lese, Jesaja oder Hesekiel und Hosea, ja, weißt du, die sagen, wir sind keine Hurenkinder. Verstehst du, aber die haben mit der Welt gehurt. Die haben ein Doppelleben geführt. Die haben den Bund Gottes gebrochen. Wer sind die wahren Kinder Israels? Und deshalb, Jesus nimmt diese Geschichte von der Ehebrecherin oder Johannes greift diese Geschichte auf und dann arbeitet es auf und dann sagt, ehe denn Abraham war ich. Ehe ihr überhaupt den Bund brechen konntet, habe ich schon was vorbereitet für euch. Und damit bricht dann die neue Zeit, wo diese dieser Bruch Gottes oder Israels aufgehoben wird. Dann das gleiche Kapitel 9, die Heilung des Blindgeborenen. Eigentlich so eine Anspielung auf Israel. Die sind alles Blindgänger. Alles blind, von oben ab bis unten. Gott muss die Augen öffnen. Wenn Gott die Augen nicht öffnet, kapiert man nichts. Und siehst, das ist also auch für Israel. Israel ist eine Decke vorgegeben. Aus welchem Grund auch jetzt immer, wenn wir zum Römerbrief kommen, wir werden das auch nachher mitbekommen, warum wir eine Decke haben, oder warum Israel eine Decke hat. Warum Israel nicht begreift. Warum sind sie so verstockt? Und so verbohrt. Und so schwer vom Begriff. Warum? Ihre Augen wurden gehalten. Aus welchen Gründen auch immer. Gott hat es zugelassen. Wenn ich dann im Römerbrief lese, ihre Blindheit ist uns zum Segen geworden. Stell dir mal vor, wenn die Juden weiter geglaubt hätten und Jesus angenommen hätte, hättest du keine Chance gehabt, dich zu bekehren. Wäre es heute noch ein Heide? Wahrscheinlich. Aber Gott hätte vielleicht auch einen anderen Weg gefunden. Aber das wäre der Fall gewesen. Und mit der Heilung geht es um den ganzen Menschen, dass er sehend wird. Jesus wurde da untersucht und damit beginnt so ein Prozess gegen Jesus. Dann Kapitel 10, der gute Hirte. Auch wieder hängt es eins mit anderen, hängt zusammen. Du musst ja sehen, die Kapitel haben die Menschen eingeteilt und es sind erst vor 500 Jahren Kapitel- und Verseinteilungen gemacht worden. Also früher war das alles ein Buch, eine Rolle. Und diese Einteilung, wie wir sie haben, ist heute, deshalb ist eins mit das andere fließend gewesen. Die haben dann geschrieben, fortlaufend. Und hier spricht er von der wahren Herde, der Herr. Wenn du sehend geworden bist, gehörst du zu der wahren Herde des Herrn. Und dann, meine Schafe kennen meine Stimme und folgen mir. Jeder Hirte, normalerweise werden die Schafe in einem Pferd zusammengetrommelt über die Nacht. Na, das ist alles, die gehören vielleicht 5, 6 Hirten. Und da sind sie alle zusammen in einem Haufen. Und dann kommt der Hirte und er macht seinen Lockruf und dann sammelt er seine Schafe und nimmt wieder seine Schafe, weidet sie den ganzen Tag über. Am Abend kommen sie wieder in diesen Pferch und die sind alle zusammen. Das ist dieses Bild vom dem guten Hirten. Der gute Hirte kennt seine Schafe. Und warum? Weil die Schafe von klein auf bei dem Hirten sind. Die sind aufgewachsen. Eigentlich, ich habe mal einen Hirten bei mir in der Nachbarschaft gehabt, zeitlang, der auf meinem Gelände oder unserem Gelände war. Und der spricht die Schafe sogar mit Namen an. Luise, Martha und was weiß ich so. Und Sternchen und Schätzchen und was weiß ich. Der hat für jeden Schaf. Ich sage, und sie finden, ja, ich kenne meine Schafe. Und er ruft uns bei Namen. Der gute Hirte ist so mit uns verwachsen, verquickt, dass er seine Schafe mit Namen ruft. Der Herr ruft uns mit Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Weil er dich von klein auf kennt, dass es dich noch gar nicht gab, hat der Herr dich erkannt. Und es ist so. Dieses Prinzip ist überall in der Natur. Wenn ich dran denke, ich fahre durch Rumänien und da gehen alle Gänse auf die Weide und abends dann kommen sie alle nach Hause und jeder kommt in seinen Stall oder zu seiner Gruppe. Warum? Weil alle von diesem, wo sie gemeinsam ausgebrütet wurden, die gehören irgendwie zusammen. Da ist einer der Leithammel, oder? Der holt dann schon. Und die finden alle ihren Stall. Und deshalb sagt die Bibel, nur der Mensch kennt nicht seinen Herrn. Nur der Mensch hat Probleme damit. Aber wir sind eigentlich von Gott und wir sollten dem Lockruf des Herrn folgen. Dann spricht er von den Mietlingen, und das ist eine Anspielung auf die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und diese Mietlinge, die tun das nur Geschäft und nur um Ansehen und Ehre und so weiter, aber da ist kein Liebesverhältnis da. Kein Liebesverhältnis. Dann Kapitel 10, Tempelweihfest. Die Juden haben jetzt schon ganz klar und gehört und begriffen, dass Jesus göttlicher Natur ist, aber sie wollen es nicht glauben, nicht annehmen, nicht akzeptieren. Dann natürlich die große Sache des mit dem Lazarus. Alle kannten Lazarus. Lazarus gehörte ja zu den Essenern wahrscheinlich, so weil er in Bethanien war. Das war eine Siedlung, eine Kolonie der Essener. was das auch ist. Da gab es Schriftgelehrten, Pharisäer und Sadduzäer und eine Sekte im Judentum, das waren die Essener, die auf das Reich Gottes warteten. Und über alle anderen wird was geschrieben und gesagt, nur über die wird nichts gesagt. Aber die haben sich als Söhne des Lichts betrachtet und als Söhne des Lichts gesehen etc. Und das alles spielt und kommt wieder in unsere Bibel, kommt wieder zum Tragen. Und wahrscheinlich war Lazarus auch aus dieser Kolonie, aus dieser Gruppe, aus der Wohngemeinschaft der Essener. Und er war sehr bekannt bei den Juden. Ist auch die Sache, die hatten zwei verschiedene Kalender. Die Essener gingen nach einem anderen Kalender als die Priestergruppe die Priesterkaste in Jerusalem, das habe ich aber in den anderen Lektionen schon euch weitergegeben, da könnt ihr betrachten. Okay, und Lazarus wurde auferweckt und alle kamen und wollten Lazarus hören. Lazarus, wie war, als du tot warst im Grab, als du alles so gestunken hat? Wie war das, wie hast du dich da gefühlt? Und alle befragten Jesus und du siehst, also die wollten nicht nur Jesus am Schluss töten, sondern auch Lazarus. Auch Lazarus. Wenn Gott an irgendjemand was tut, dann wollen sie nicht nur den Herrn angreifen, sondern die greifen auch dich an. Noch ganz kurz zu den Wundern. In den Evangelien werden 79 Wunder berichtet. Ausdrücklich, also. Natürlich hat er mehr Wunder getan. Die Bücher würden nicht fassen. Aber Jesus hat ausdrücklich 79 Wunder getan. Seite 18. Befreite Menschen von bösen Geistern. 8 Wunder, wo Menschen befreit worden sind, ganz offensichtlich. Also die Wunder Jesu. Jesus lebte auch ein ausgesprochenes Wunderleben. Und wenn es heißt von der Maria Magdalena, er trieb 7 Dämonen aus. Du musst nicht glauben, dass 7 verschiedene Teufel ausgefahren sind. Sondern Jesus musste, und jetzt haltet euch fest, 7-mal Anlauf nehmen, 7-mal bei der Maria die Dämonen austreiben. Immer wieder kamen die zurück. Immer wieder kamen sie zurück. Deshalb sind viele Frauen auch, die dämonisch belastet waren, bei Jesus geblieben, damit der Teufel nicht mehr wiederkommt. Aber 7 Dämonen, 7 verschiedene Dämonen. Der eine war weg, aber da kam ein anderer Teufel. Und in der Bibel heißt es, wenn du nicht aufpasst, dann wird es mit den Menschen 7-mal ärger, als es vorher war. Also, so, das sind also Dinge passiert. Zeichen, übernatürliche Dinge, die hier passierten. Brotvermehrung, Stillung des Sturmes und so weiter. Oder diese Vertrocknung des Feigenbaums, also Fluchwunder. Die gibt's auch. Jesus hat auch Fluchwunder vollbracht. An die soll hinfort keine Frucht mehr gefunden werden. Die Heilung des Blinden, das war so ein markantes Zeichen damals, dass die Pharisäer das untersucht haben. Dann gab es noch andere Wunder, die Naturereignisse um das Leben Jesu. Der Stern von Bethlehem war ein Wunder. Wir haben seinen Stern gesehen. Oder dann die 6-stündige große Finsternis. Sonnenfinsternis. Normalerweise dauert eine Sonnenfinsternis 8 Minuten und dann ist alles vorbei. Aber hier war es, also über Stunden schien die Sonne nicht. Vielleicht auch etwas Interessantes noch, Johannes 12 auf Seite 19. Die Salbung in Bethanien. Das war die einzige Salbung, die Jesus erlebte. Kein Mensch hat Jesus gesalbt, kein Priester. Nirgendwo ist er ordiniert worden. Das war die einzige Salbung, die er erlebte. Deshalb heißt Jesus Christus, eigentlich übersetzt heißt Jesus der Gesalbte. Gesalbt von einer Frau. Gesalbt von jemandem, der nicht einmal würdig gewesen ist, etwas zu tun. Dann der Einzug Jesu in Jerusalem, Kapitel 12. Du siehst also, mit der Salbung beginnt es. Und dann der Einzug Jesu in Jerusalem. Vielleicht für manche, die es auch was denken wollen, auch wieder spielerisch. Jesus ist mehrmals in Jerusalem eingezogen, nicht nur einmal. Manche nehmen nur einmal den Zug ein, da auf dem Esel. Also wenn du genau aufpasst, das sind die Zahl der Tiere, manchmal ein Tier, manchmal zwei Tiere, manchmal ein Fohlen dabei und so weiter, das sind die verschiedenen Stellen. Jesus war öfters in Jerusalem. Abends ist er immer rausgegangen und abends ist er wieder eingezogen am nächsten Tag ist er wieder nach Jerusalem gekommen. Dann auch an der Auseinandersetzung mit den Priestern und den Leuten vom Tempel oder manche andere Sachen. Also Jesus war mehrmals in Jerusalem eingezogen, also der Einzug nur einmal. Das lesen wir, und weil wir die Bibel nicht so beachten, nehmen wir das, er ist eingezogen in Jerusalem, aber jedes Mal ist was anderes passiert, als er nach Jerusalem einzog. Deshalb manchmal denken die Leute auch, einmal bekehrt, immer bekehrt. Nein, du erlebst immer wieder, so wie ich heute Morgen auch gesagt habe, wir müssen immer wieder neu anfangen, oder in der anderen Gemeinde heute gepredigt, wir müssen jeden Tag uns neu orientieren, bin ich noch auf der richtigen Seite, lebe ich noch mit Gott, bin ich Kind Gottes? Ich muss mich immer wieder vergewissern, Jesus ist mehrmals in der letzten Woche da, seine Leidenswoche ist mehrmals in Jerusalem eingezogen. Nur nebenbei, Johannes Kapitel 12, Vers 30 bis 50, da verherrlicht er sich und sein Tod wird eine Verherrlichung sein. Das ist ein Bundesschluss. Der alte Bund wird abgetan und der neue Bund wird jetzt geschlossen durch sein Blut, so wie einst auf dem Sinai. Und wir sehen auch hier diesen neuen Bund. Eine Stimme vom Himmel ertönte: Das ist mein lieber Sohn. Genauso wie auf dem Sinai, als Moses die Gesetze bekam. Dann gehen wir weiter. Jesus arbeitet mit seinen Jüngern. Die Fußwaschung, Knechtsgestalt, was er annimmt. Diese Fußwaschungsszene ist sehr interessant, denn dann folgt eine lange Rede zu seinen Jüngern. Da kommt auch der Teufel und erfüllt Judas sein Herz dabei, bei der Fußwaschung, bei so einer Fußwaschung. Und er geht raus und verratet seinen Herrn. Und Jesus gibt hier ein dreimaliges Gebot zu lieben. Er sagte: Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Tut, wie ich es getan habe. Und das macht er gleich dreimal. Und hier im Johannesevangelium macht er noch etwas Markantes, was Typisches. Liebe Kindlein. Liebe Kindlein. Das ist also eine Anrede, die vorher nirgendwo vorkam und nicht nirgendwo vorkommt. Aber hier, liebe Kindlein. Also die Jünger waren Kindlein noch. Die waren noch nicht so weit. Liebe Kindlein. Dann Kapitel 14, der geht eine Stätte zubereiten, erklärt es seinen Jüngern. Und du siehst dann, in dieser Abschiedsrede wird Jesus dreimal unterbrochen. Einmal vom Thomas, einmal vom Philippus und dann vom Judas, aber nicht den Ischariot. Dreimal wird Jesus unterbrochen. Jesus lässt sich sogar unterbrechen. Dann gibt es drei verschiedene Arten von Glauben. Glaube an seine Werke, Glaube an seine Worte und Glaube an ihn. Drei verschiedene Formen vom Glauben. Und dann die Vorbereitung. Und ich hab euch gesagt vorhin, das Größte, was Jesus hier eigentlich wollte und worauf Johannes angelegt hat, sein Evangelium, das Wort ward Fleisch. Aber das ist nicht alles. Er hat die Gemeinde vorbereitet, seine Jünger vorbereitet auf den Empfang des Heiligen Geistes. Der Vater wird noch jemand anders schicken. Und das ist das Wesentliche. Das Wesentliche, was uns sehr wichtig ist, werdet voll Heiligen Geistes. Die Sendung des Heiligen Geistes, der Empfang des Heiligen Geistes ist der Schlüssel für das christliche Leben. Und beides, der Heilige Geist und Jesus, die sind sehr identisch. Da ist kein Unterschied zwischen Jesus und dem Heiligen Geist. Beide sind in der Schrift vorausgesagt worden, beide vorher angekündigt worden, beide offenbaren sich in einem Körper. Und dann jeder erscheint, bekommt seinen Namen vor dem Erscheinen, der Tröster, denn der andere, der nach mir kommt, auch Jesus Emmanuel. Beide sind voneinander abhängig. Der Sohn tut nichts außer dem, was der Vater tut. Und auch der Heilige Geist tut nichts. Er wird mich verklären, mich verherrlichen. Also die tut nichts ohne dem anderen. Jeder von beiden empfing ein Zeugnis vom Vater. Der Heilige Geist, den mein Vater senden wird. Oder Jesus, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Die Gegenwart beider, Jesu und des Heiligen Geistes, sind sogar jetzt für dieses Zeitalter und für alle Ewigkeit zugesichert. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und der wird bei euch bleiben ewiglich. Also sowohl Jesus als auch der Heilige Geist. Seite 22 bin ich. Und die Welt kann den Geist nicht empfangen. Johannes 14 redet von einigen Gegensätzen noch dazu. Dann kommt noch eine schöne Stelle, Johannes 15, der Weinstock, die Rede vom Weinstock. Es ist erstaunlich, dass der nicht von der Eiche gesprochen hat, oder Zeder oder dieser königlichen Palme, was hier im Orient wächst, sondern von diesem krummen Weinstock. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Und da ist die Rede von Wurzeln, Zweig und Blätter. Und dann ein Satz, was sehr wichtig ist, wenn er von Weinstock spricht: Bleibet in mir. Bleibet mit mir verbunden. Nur die Verbindung mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist ist so wichtig. Und Jesus macht einen ganz scharfen Unterschied zwischen seinen Jüngern und der Welt. Die Welt ist die Zivilisation, die von Gott abgefallene Welt. Gott liebt die Welt. Gott liebt die Schöpfung. Gott liebt die Tiere. Gott liebt die Natur. Gott liebt die Menschen. Aber das Problem ist die Zivilisation, die gottlose Entwicklung ohne Gott, die Welt ohne Gott, die im Widerspruch zu Gott steht. Seite 23. Und er sagt, wenn ich hier weiterlese, könnte ich alles nicht ertragen. Ich habe euch noch so viel zu sagen. Und dann siehst du, was er noch alles zu sagen hat. Was noch kommt, wenn du die Episteln liest, also die Briefe, die Offenbarung, da hat noch ganze Menge zu sagen, was er gar nicht gesagt hat. Das steht in den Episteln. Das machen wir dann weiter bei der nächsten Lektion. Was er noch sagen wollte, das hat nachher Johannes empfangen, das hat nachher Petrus noch geschrieben, das hat nachher, das haben andere noch geschrieben, Paulus ganz besonders. Weißt du, das hat Gott nachher später offenbart. Also jetzt könnt ihr das nicht alles ertragen. Die haben damals kein Tonbandgerät, kein CD-Player und kein nicht einmal Papier dabei gehabt, dass sie die Notiz gemacht hätten. Das könnt ihr alles jetzt nicht ertragen. Der Heilige Geist wird euch all das erinnern und das wiederbringen und er wird euch in alle Wahrheit lehren und leiten. Dann Johannes 17, das Gebet, das hohe priesterliche Gebet. Hier betet Jesus um die Einheit der Seinen, nicht der Welt, der Seinen, die Einheit der Gläubigen, das ist ganz was anderes. Dann Kapitel 18 bis 19, die Leiden des Gottessohnes, der Verrat und die Verhaftung. Judas hat die Mannschaft angeführt, römische Soldaten und die Knechte des hohen Priesters. Die einen waren bewaffnet mit Schwertern und die anderen mit Knüppeln. Und da zeigt diese Geschichte, diese Überlieferung, dass Johannes versucht, Details zu finden, geistliche Sicht zu vermitteln. Er zeigt, dass die Jesus gefangen nehmen wollten, dass sie machtlos waren, dass die Welt machtlos war, ohnmächtig war. Als Jesus aufsteht, als Judas den Kuss gibt, dann sagt er, ich bin's. Dann fallen die Kriegsknechte, die Römer wie die Juden, die Tempeldiener, die fallen alle wie tot zu Boden. Musst du vorstellen, der hätte alle in den Sack stecken können und mitnehmen. Die fallen wie tot zu Boden. Dann sagt er, nehmt mich. Und eigentlich hat Jesus das Kommando bei der Verhaftung. Nicht die ihn verhaften wollen. Er sagt, lasst diese gehen, ihr könnt mich mitnehmen, ich gehe mit. Aber der hätte die alle in den Sack stecken können. Die lagen wie tot auf dem Boden. Und Johannes berichtet, weil er dabei war, als einer der Augenzeugen. Nehmt mich. Johannes 18, Vers 1 bis 11. Und dann Jesus vor dem hohen Priester Kaiphas, der war inzwischen schon 10 Jahre hohen Priester, also diese Dynastie herrschte, bis zur Zerstreuung des Tempels und so weiter. Und eigentlich ahnte der hohe Priester Kaiphas, also wenn wir hier nichts was tun, wir gehen in die Zerstreuung, der spürte etwas. Auch die Ungläubigen spüren, da ist was in der Luft. Auch die Ungläubigen spüren, auch die eben nichts mit dem Glauben groß auf dem Hut haben. Und er versuchte mit allen Mitteln zu verhindern die Zerstreuung der Juden. Und Kaiphas war der letzte hohe Priester des alten Volkes Gottes hier auf Erden. War der letzte. Und deshalb handelte er auch noch als hohe Priester. Und Jesus steht vor ihm und schweigt und sagt ihm nichts. Weil jetzt ein anderes das Amt des hohen Priesters antritt. Er ist der König der Juden, steht vor dem hohen Priester Kaiphas. Und dann passiert etwas, was nicht passieren durfte. Und es ist passiert. So beschreibt die Überlieferung. Und das finden wir auch bei Josephus, beim Flavius in seiner Literatur. Das ist passiert. Der hohe Priester zerreißt sein Kleid. Der hat Gott gelästert. Und zerreißt sein Kleid. Und das durfte er nie und nimmer machen. Das können andere machen, aber nicht der hohe Priester. Der Mose 10, Vers 6, sein Dienst ist quittiert. Sein Dienst ist zu Ende. Wenn er sein Gewand zerreißt als hoher Priester, kann er stempeln gehen, kann er nach Hause gehen. Und das hat der hohe Priester in seinem Wut, in seinem Zorn, der hat Gott gelästert. Und die Knöpfe fliegen und die Fetzen fliegen. Der hat sein Amt zerstört, und zwar offensichtlich. Die Ablehnung Jesu hat bei den Juden System gehabt, und ich trete hier den Beweis an, im Johannesevangelium, nur Johannes habe ich hier angeschnitten, Johannes 4, Johannes 5, Johannes 7, Johannes 8, Johannes 9, Johannes 10, Johannes 11 und Johannes 12. Immer wieder, beginnt von Anfang an, haben die ihn nicht gewollt und abgelehnt und immer steinigen wollen. Warum sucht ihr mich zu töten, hat er sogar in Kapitel 7 gesagt. das einfache Volk wusste die Pläne der Obersten und so weiter, was sie für Schmieden und so weiter. Und die Knechte wurden sogar ausgeschickt, um Jesus zu verhaften, schon lang bevor, schon in der ersten Halbzeit seines Wirkens auf Erden. Die sollten ihn verhaften, aber die waren zu feige. Die haben sich nicht getraut. Die wären wahrscheinlich auch tot umgefallen. Und das wollten sie nicht gerade. Und dann immer wieder die vom Hohen Rat, die haben ihm einen Bann gelegt, aber dann waren sie wieder zu feige, es auszuführen. Und es wird berichtet, dass sie immer wieder zusammensaßen, was machen wir mit ihm bloß? Also es hat System. Wir können nicht sagen, das ist nur ein Unglück gewesen, das haben wir nicht gewollt, das ist einfach passiert. Nein, es ist ein Plan. Ein Plan, was Gott zugelassen hat und nicht verhindert hat. Dann die Verleugnung des Petrus, ist eine ganz interessante Sache. Der Petrus verleugnet Jesus und sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich kenne diesen Menschen nicht. Obwohl er 3 Jahre mit Jesus war. Hat jetzt Petrus gelogen? Hat er etwas Schlimmes getan? Ich kenne diesen Menschen nicht. Er kannte Jesus nicht so, wie Jesus jetzt war. Hingegeben, als Knecht, ausgeliefert. Denn Pilatus sagt, welch ein Mensch, der da am Kreuz hängt. Ich kenne diesen Menschen nicht. Welch ein Mensch, der kannte Jesus, der Wunder wirkt, Wasser in Wein verwandelt, großartige Taten tut, aber so, dass er sich schlagen lässt, dass er sich verspotten lässt, sich verhaften lässt, dass er mit sich machen lässt, was die wollen, so kenne ich Jesus nicht. Ausgeliefert sein. Ich kenne diesen Menschen nicht. Deshalb darf man Petrus nicht übel nehmen, wenn er ihn verratet. Deshalb fragt Jesus, hast du mich lieb? Dann sehen wir auch Jesus vor Pilatus. Pilatus will ihn freigeben und versucht alles Mögliche. Und er weiß, warum die Juden ihn ausgeliefert haben. Und sagt er, habt ihr keine Anklage gegen ihn? Bitte bringt jetzt eine Anklage. Und die haben keine Anklage, dann suchen sie fadenscheinige Anklagen. Und Pilatus möchte immer freilassen, macht bis zuletzt alles Mögliche, um Jesus freizulassen. Aber schließlich zwingen die Juden ihn, Christus zu kreuzigen. Und wenn du ihn nicht freilässt, bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Du siehst dich unter Druck. Pilatus muss unter Druck Jesus kreuzigen lassen. Und dann in der Zeit hetzen die hohen Priester das Volk unten auf der Straße auf. Kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und das geht dann nachher sehr schnell. Interessant sind auch ein paar Sachen. Die hohen Priester sind nur im Hof, gehen nicht im Haus eines Heiden. Pilatus war ein Heide. Machen das alles im Hof. Jesus wird im Hof verurteilt. Und warum? Weil jetzt Passach vor der Tür steht. Und wenn du in das Haus eines Heidens gegangen bist, vor allem als hohen Priester, du bist verunreinigt. Du musst jetzt 7 Tage fasten, du musst wieder rein werden, denn du hast dich mit einem Heiden abgegeben. Also, und er wollte sein Fest feiern und weiß nicht, was er anstellt, dass er den Sohn Gottes ausliefert. So, was dann noch so nacheinander passiert, Pilatus versucht freizulassen, dann versucht noch einen Trick, da ist ein Schwerverbrecher da, wollte den nicht nehmen, nein, wir wollen, dass er gekreuzigt wird. Also, es hat System gehabt. Dann, wir haben Johannes 19, die Worte Jesu am Kreuz, sind 7 Worte. Hier, wie Jesus den ganzen Verwerfung reagiert, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hätte Jesus das Gebet nicht gesprochen, könnte kein Mensch selig werden, kein Römer und kein Jude. Der Herr Jesus hat den Juden am Kreuz vergeben, die Kreuzigung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der hohe Priester weiß nicht, was er tut. Die Römer wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Da wurde der Welt die Vergebung zugesprochen. Und jeder, der diese Worte vom Kreuz hört und hören will, hat Vergebung der Sünden. Vater, vergib ihnen. Dann, Frau, das ist dein Sohn. Dieses Wort, ein ganz besonderes Wort an die Mutter. Natürlich auch an Israel. Maria repräsentiert Israel. Mutter, das ist dein Sohn. Israel, das ist dein König. Das ist dein Herr. Und dann zum Schächer, Da kannst du dir vorstellen, wo das Paradies ist. Paradies ist gar nicht so weit weg. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch. Und dem wurden die Knochen gebrochen, weil er seine Meinung über Jesus änderte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus betet ein altes israelitisches Gebet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann mich dürstet. Und da sehen wir, dass Jesus Mensch war und seelisch gelitten hat. Mich dürstet. Und dann schließlich diese Worte, es ist vollbracht. Was ist vollbracht worden? Er hat das Gesetz erfüllt. Das jüdische Gesetz, das alttestamentliche Gesetz hat er erfüllt. Es ist vollbracht. Mein Lebenslauf ist vollbracht. Ich habe getan das, was ich von Gott tun musste. Ich habe es getan. Es ist vollbracht. Er ist unser Stellvertreter geworden. Eigentlich hätten wir am Kreuz hängen müssen. Es ist vollbracht. Und als Jesus starb, der Himmel hat Notiz genommen, dann, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Der erste Gläubige, der da gläubig wurde nach der Kreuzigung, war der Hauptmann. Das muss wirklich Sohn Gottes gewesen sein. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er verschied. So schnell stirbt kein Mensch am Kreuz. Auf jeden Fall nicht. Normalerweise geht das Sterben am Kreuz tagelang. Aber der verschied sofort. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus starb für jeden. Jeder Einzelne kann erlöst werden, der erlöst werden will. Sogar ein Selbstmörder. Jesus starb, jetzt bitte verzeiht mir diesen Gedanken, aber dieser Gedanke kommt mir nach. Und ich möchte es auch einfach auch weitergeben. Viele Menschen haben Komplexe und Gedanken, was ist mit einem Selbstmörder? Kann ein Selbstmörder noch gerettet werden oder nicht? Das ist eine große Frage. Kann ein Selbstmörder, der aus Verzweiflung, aus welchen Gründen auch immer sich das Leben nimmt, nicht mehr weiterleben kann, nicht mehr weiterleben will, kann ein Selbstmörder gerettet werden? Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Und du siehst, als die Kriegsknechte ihn verhaften wollen, sagt, nimmt mich. Er liefert sich eigentlich freiwillig aus. Er hätte es nicht nötig gehabt, sich freiwillig auszuliefern, aber er liefert sich freiwillig. Er geht auf Jerusalem zu, er lässt alles laufen, er provoziert sogar noch. Er liefert sich aus. Und dann hier dieses Sterben, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er hätte auch sagen können, Vater, hol mich vom Kreuz bitte runter. Und er wäre vom Kreuz entrückt worden. Bin ich sicher. Das wäre passiert. Aber nein, er liefert sich der Sache aus, sogar dass auch ein Selbstmörder das Heil begreifen kann noch und erfassen kann, sogar in der letzten Sekunde seines Lebens, wenn er nur auf Jesus blickt, auf dem, der am Kreuz erhöht worden ist. Und Jesus sagt, wenn ich mal erhöht werde, ich werde euch alle zu mir ziehen. Es ist vollbracht. So, jeder kann gerettet werden, der gerettet will, sogar der Schächer, der noch vorher schimpft und flucht und lästert, plötzlich sagt er, du wirst mit mir im Paradies sein. Sogar der. Also, als Jesus starb und dass es bei Gott angekommen ist und dass Gott geantwortet und reagiert hat, das große Erdbeben, dass der im Tempel der Vorhang zerreißt, Flavius schreibt und die große Tür, wo x Männer nötig waren, die Tür zu schließen, die hat sich von selbst geschlossen, zum Allerheiligsten. So, Jesus starb, bevor der hohe Priester nach seinem Kalender das Opfer brachte. Jesus starb nach dem Kalender Gottes. Denn ich habe ja euch gesagt, in anderen Evangelien habe ich das betrachtet, den Kalender der Essener. Denn Salomo hat irgendwo die Kalender geändert und einen anderen Priester eingesetzt und so weiter, nach seinem Willen, nach seinem Wunsch und so weiter. Da begann schon der Abstieg des Reiches Gottes, des Reiches Israel, dass Salomo einen anderen Priester einsetzte, den Priester Gottes ermorden ließ, liest die Geschichte. Das werden wir nachher dort betrachten, wenn wir die Bücher der Könige betrachten. Also ließ den wahren Priester, der von Gott eingesetzt war, in der Linie Aarons war, den hat er ermorden lassen und dann Priester noch so nach seinem Gutdünken eingesetzt. Und da begann die ganze Veränderungen. Und später ist sogar noch abgefallen, die Hälfte das Volk des Israel und so weiter, die 10 Stämme sind noch abgefallen. Da begann der Abfall. Und deshalb heißt es in der Bibel, und er wird die zerbrochene Hütte Davids wieder aufrichten. Also die Geschichte ist also eine sehr bewegende Geschichte. Wenn du die Zusammenhänge siehst, dann verstehst du sehr vieles. Und hier das Blut, die Versöhnung, dann verfinsterte sich der Himmel. Und dann noch Johannes Kapitel 19, das Begräbnis Jesu. Pilatus hat den Tod Jesu amtlich bestätigt. Wenn jetzt irgendwelche Esoteriker kommen und sagen, nein, die haben den Falschen gekreuzigt, wie Mohammed oder im Koran versucht zu erklären, der Falsche wäre gekreuzigt, also das wurde verwechselt, also dass gar nicht Jesus gekreuzigt wurde, sondern ein anderer. Weil ich will einen anderen freigeben. Weißt du, da sind schon Gedanken, aber nein. Es war schon der Richtige, der gekreuzigt wurde. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und er ist nicht nach Indien entwischt, dass er scheintot gewesen wäre. Pilatus bestätigt amtlich und offiziell, er ist wirklich tot. Denn niemand kann da vom Kreuz gehängt werden, damals unter Roms Macht, der nicht amtlich bestätigt wurde, er ist wirklich tot. Und hier musste Pilatus, der konnte es selber nicht glauben, hat den Hauptmann gerufen, ist er wirklich gestorben? Und dann nimmt der Hauptmann noch seinen Spieß und bohrt in seine Seite hinein. Und dann kommt Wasser und Blut heraus. Und Jesus ist wirklich gestorben. Und weißt du, woran Jesus gestorben ist? An einem zerbrochenen Herzen. Wasser und Blut kam auf seine Seite raus. Bei einem kommt nur noch Wasser raus, oder so wie bei Jesus, wenn jemand an einem Herzinfarkt stirbt, an einem gebrochenen Herzen. Jesus starb an einem gebrochenen Herzen. Gebrochen über sein Volk. Israel, die seinen Namen ihn nicht an, gebrochen über diese Welt, die Schuld, die auf ihn lastete, dem Lamm Gottes. So, er starb an einem gebrochenen Herzen. Jetzt die letzte Seite und ich bin fertig. Jesus als der auferstandene Gottessohn, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, der war 40 Tage noch da. Es ist interessant, auch dass viele Kirchen, oder vor allem die auf Urchristentum zurückgehen, glauben, dass wenn jemand stirbt, dass er noch sein Geist noch etwa 40 Tage hier auf dieser Welt ist. Und dass man über den Toten nichts Negatives redet oder auch schwarz sich kleidet oder was auch immer ist. Also dass man vor dem Toten Respekt hat, weil man glaubt, die Seele des Toten noch nicht in das Himmelreich eingetreten ist oder ins Reich Gottes eingetreten ist, aufgrund von dessen, was hier Jesus getan hat. Er war 40 Tage noch unter ihnen. 40 Tage. Und er ist Menschen begegnet und es haben 500 Leute gesehen und manchmal nur 12 Leute gesehen. Also viele Augenzeugen waren da, die Jesus auferstanden gesehen haben, leiblich auferstanden. Er ist leiblich gestorben und leiblich auch auferstanden und er ist auch leiblich in den Himmel gefahren. Da ist jetzt nicht die Rede, Johannes redet nicht von Jesus, dass er in den Himmel gefahren ist, das ist auch gar nicht wichtig, denn er hat die Verheißung, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also der auferstandene Christus ist jetzt nicht in den Himmel, sondern er ist jetzt mitten unter uns durch den Heiligen Geist, verklärt und offenbart. Deshalb geht der Johannes nicht auf die Himmelfahrt ein, das ist für ihn Nebensache. Gar nicht wichtig, Christus ist hier, er wohnt in uns, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Also er geht gar nicht auf die Himmelfahrt groß ein, weil es ja ist schon auch so lange her. Jahrzehnte sind schon vergangen seit der Himmelfahrt. Christus wirkte und der Herr wirkte mit ihnen durch mitfolgende Zeichen. Das ist, wie die Geschichte weiterging. Also wozu dann die Himmelfahrt? Wir sehen auch hier den Fischfang, den großen Fischfang. Und die Frage, die Universalfrage, die hier Jesus stellt, den Jüngern und ganz besonders dem Petrus, aber eigentlich auch allen, hast du mich lieb? Das ist die Botschaft, wie das Johannesevangelium aufhört. Es fängt mit Liebe an und es hört mit Liebe auf. Hast du mich lieb? Und eigentlich Petrus kann nur eines sagen, du weißt alle Dinge, Herr. Und es sind noch viele Sachen, was man berichten könnte, aber das machen dann die anderen. Das machen wir ein andermal. Das machen die anderen. Es gibt noch viel zu berichten. Und wenn du anfangen würdest, Jesus in meinem Leben, könntest auch viel erzählen, was der alles in deinem Leben getan hat, was bei dir alles passiert ist. Also es gibt noch so viel zu berichten. Und die Welt könnte die Bücher nicht fassen, was er getan hat. Dann habe ich 11 Fragen. Ich hoffe, dass sie nicht zu schwer sind für euch. Und eigentlich alle Antworten sind hier drin. Du musst nichts suchen, brauchst keinen Kommentar, brauchst gar nichts. Alle Fragen sind hier. Meistens habe ich fett gedruckt oder unterstrichen oder wie auch immer. Dir einfach gemacht, dass du sie findest. Aber mir geht es nicht, dass du die Fragen beantwortest, sondern dass du den Text verstanden hast. Was hat der Johannes wirklich gewollt? Nicht ich, sondern der Evangelist Johannes. Was hat Jesus immer durchschaut? Wann, wo und von was aus berichtet Johannes immer die Zeichen, was sind das und so weiter. So kannst du diese Fragen dann beantworten. Und wenn du fertig bist, Manche nehmen diese Fragen und beantworten die Fragen gleich, während sie so durchlesen. Eigentlich, wenn du die Fragen rausschreibst, eigentlich sind sie auch fortlaufend. Ich sage nicht ganz, aber manchmal nehme ich die ersten Fragen am Schluss und die letzten. Und manche Fragen, ich verwechsel ein bisschen. Aber wenn du liest, fortlaufend liest, wirst du das beantworten können. Zum Beispiel, warum konnte den Pharisäern ihre Sünde nicht vergeben werden, ist auch hier drin, wo die Rede über die Pharisäer ist. Warum konnte sie nicht vergeben werden? Also ich habe ja nicht schwierig gemacht, versucht ja einfach zu machen. Also eigentlich finde ich, die Leute sind begeistert. Ein Pastor schrieb mir, ich habe selbst Bibelschule besucht, aber ich entdecke wieder was ganz Neues, was ich gar nicht gewusst habe. Und das ist auch eigentlich der Sinn der Sache, dass du entdeckst, was du noch nicht gewusst hast. Mir geht es so. Ich entdecke auch, was ich nicht gewusst habe. Obwohl ich gewusst habe. Sonst hätte ich nicht niedergeschrieben. Aber plötzlich, du denkst nicht mehr. Weißt du, man geht so zur Gewohnheit, da ist so viel, was du liest und was du erfährst und so weiter. Ich bin so dankbar, dass ich das machen kann. Und ich weiß, ich werde noch lange leben müssen, weil ich die Sache fertig bringen werde. Mit Gottes Hilfe. So, lass uns aufstehen und lass uns beten und bitten, dass wir das verstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, den auferstandenen Jesus. Du hast uns den Heiland gegeben, Vater, und das Wort ist Fleisch gewesen, wohnte unter uns, war ein Stück von unserer Existenz, und wer ihn aufnimmt, der wird ein Teil des Reiches Gottes. Wie viele ihn aufnehmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, Herr Jesus, und genau das ist, was wir möchten. Preis Gott. Segne alle Geschwister, die hier waren, und segne alle, die an diesem Kurs teilnehmen. Segne die vielen hundert und tausend Leuten, die sich einfach hier beteiligen und studieren mit uns die Bibel und begeistert sind über das Wort Gottes und im Glauben wachsen und zunehmen. Herr, und das ist der Sinn der Sache. Hilf uns allen, dass wir wachsen in der Erkenntnis des Herrn, in der Weisheit des Herrn, im Licht des Herrn. Herr, wir möchten noch viel mehr von deinem Fleisch essen und von deinem Blut trinken, und zwar im geistlichen Sinn. Wir möchten noch so viel wie möglich von dir in uns aufnehmen. Genau das ist, was wir wollen. Dich aufnehmen. Halleluja. Amen.